Ja, klar. Die ganze technische Entwicklung findet in Kronberg statt. Kronberg ist ja 15 Kilometer außerhalb von Frankfurt oder in meinem Fall, was sehr praktisch ist, 24 Kilometer vom Frankfurter Flughafen entfernt. Und die Top-Geräte, also die aufladbaren Rasierer, werden in einem Ort namens Waldürn hergestellt. Das ist im nördlichen Baden-Württemberg. Und etwa in der gleichen Gegend, aber in Bayern, ist der Ort Marktheidenfeld. Und da werden die ganzen braunen Oral-B-Zahnbürsten hergestellt. Es wird natürlich heutzutage auch viel in China hergestellt, in erster Linie die preiswerteren Sachen. Aber zum Beispiel auch die Ersatzzahnbürsten oder die Ersatzscherblätter für Rasierer werden auch in Deutschland hergestellt.
Wie lange gibt es den Namen Braun denn eigentlich schon?
Braun wurde gegründet 1921 durch Max Braun. Das war ein Ingenieur, der hat angefangen mit etwas ganz Profanen. Damals wurden die Fabriken vielfach betrieben, da waren große Maschinen drin. Und die wurden betrieben über große Schwungräder und da liefen Lederbänder drüber. Und wenn die gerissen sind, stand die ganze Fabrik still, weil es ziemlich lange gedauert hat, das Ding zu reparieren. Und er hat so eine Art Spezialzange erfunden, wo er mit Draht diese Dinger in einem Clip wieder reparieren konnte, sodass die Fabrik innerhalb von wenigen Minuten weiterarbeiten konnte.
Praktisch.
Und dann fing er an, Komponenten herzustellen. Und dann kamen ja die Volksempfänger hoch und Radios. Und dann hat er gesagt, warum soll ich anderen immer nur Komponenten liefern? Ich fange mal selber an, Radios herzustellen. Und so ging das dann so los. Und irgendwann hatte er die Idee in den 30er Jahren, eigentlich müsste man sich doch auch ein bisschen bequemer rasieren können, als immer sich das Gesicht mit Seife einzuschmieren und so weiter. Und dann kam der Krieg und dann musste er statt Rasierern, wie er geplant hatte, Minensuchgeräte und Ähnliches herstellen. Und nach dem Krieg hat er dann seine Idee umgesetzt und den ersten Rasierer hergestellt, dann 1949 ungefähr, den S50. Und gleichzeitig, aber er war ja also schon ein Multitalent, er hat dann auch schon frühzeitig angefangen, Haushaltsgeräte herzustellen und hat sich auch im Fotobereich, er war ein Pionier bei elektronischen Blitzgeräten für Fotografen. Und er hat das erste portable Blitzgerät rausgebracht. Also ich kann mich noch erinnern, als mein Vater damals so zu Weihnachten Aufnahmen vom Weihnachtsbaum gemacht, da wurden noch Blitz, es wurde abgebrannt so ungefähr. Und die professionellen Fotografen haben das auch benutzt oder haben riesige Hochspannungsbatterien mit Blitzen gehabt. Und da war mit dem braunen Hobby, gab es zum ersten Mal ein Blitzgerät, was ein Fotograf verwenden konnte und mit sich rumtragen konnte.
Echter Genie. Und dann hat ja Braun immer diese sehr stilistische Schrift gehabt, also so Bauhaus. Das ist ja auch was Besonderes.
Ja, also die Söhne von dem Max Braun, die waren sehr designaffin und also der eine war Techniker, der andere war mehr der Wirtschaftsmann. Und die haben gesagt, wir müssen, wenn wir überleben wollen, was Neues machen. Und dann haben sie mit der Schule für Gestaltung in Ulm zusammengearbeitet. Dann haben sie einen Architekten kennengelernt und eingestellt. Das ist später der berühmte Dieter Rams gewesen. Der war Architekt aus Wiesbaden. Und er wurde dann Chef von Braun Design. Und dann hat man 1955 zum ersten Mal ein komplett neues Programm auf der damaligen Funkausstellung in Düsseldorf gezeigt. Und gleichzeitig auch einen komplett neu gestalteten Messestand. Da plötzlich war alles weiß und hell. Und sonst waren die Radios meist Nussbaum mit vorne den Tasten und so Textilwand vorne drauf, und hinter dem der Lautsprecher war. Mhm. Ja, und dann kam plötzlich der berühmte Braun-Schneewittchensarg. So wurde er dann populär genannt. Das war ein weißer Kasten und der Plattenspieler war unter einem transparenten Plastikcover, sodass also kein Staub und so weiter drauf. Und das war eigentlich der Anfang des berühmten Braun-Designs.
Ich habe mal gelesen, dass die Apple-Leute sich dieses Design von den Braun-Leuten abgeguckt haben.
Das ist richtig, ja, ja. Und es gibt auch Briefe von dem Chef von Apple Design an den Dieter Rams, wo er nicht um Genehmigung bittet, aber sagt, er ist so von Braun und von Dieter Rams Design inspiriert worden und wollte sich dann nochmal irgendwie bedanken. Und Dieter Rams hat es auch gerne entgegengenommen und ja, machen ein bisschen Werbung, dass das eigentliche Apple Design eigentlich ursprüngliches Braun Design ist. Und in der Braun Collection in Kronberg kann man auch etliche Produkte sehen, die in den 50er, 60er Jahren produziert wurden, die sehr stark an heutige Apple-Geräte erinnern.
Aber Braun ist heute nicht mehr in deutscher Hand.
Braun ist schon seit 1967 eigentlich amerikanisch. Damals haben die Braun-Brüder Arthur und Erwin gesagt, wenn wir langfristig aushalten wollen, brauchen wir mehr Kapital und eine internationalere Präsenz. Und dann haben sie verhandelt mit Gillette. Gillette war damals die führende Marke bei Nassrasierern Und die wollten natürlich gerne auch den Trockenrasiermarkt, war ja eine große Konkurrenz für die, halt kontrollieren. Und so hat damals, gemessen am Umsatz, haben die Braun-Brüder einen hervorragenden Preis für das Geschäft bekommen.
Das ist ja nur eine schöne Geschichte, wenn man erfährt, dass so eine alte Traditionsmarke weiterlebt. Aber es gibt in Deutschland viele gute Traditionsmarken, die diese Kurven nicht gekriegt haben. Ja. Mir fällt zum Beispiel Grundig ein, Löwe Opta, und da gibt es sicher noch viele andere. Schade, muss man sagen, dass die Namen verschwunden sind.
Ja. Aber das waren die alten Patriarchen, die die Firmen nach dem Krieg aufgebaut, vor dem Krieg, so ähnlich wie Max Braun auch. Und wo dann die Nachfolger nicht sich freischwimmen konnten und der Patriarch immer noch sagte, ich weiß, wie es gemacht wird, und dann die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Und man hat vor allem, und das habe ich selber mit erlebt, die Aktivitäten aus Asien, vor allem aus Japan, einfach unterschätzt. Ich habe selber ja meine Karriere angefangen bei Zeiss Ikon in Stuttgart. Das war damals eine der bekanntesten Kameramarken vor dem Krieg, zusammen Zeiss und Leica, das waren die Kameramarken. Und man hat nach dem Krieg, haben auch diese verdienten Leute, die Marke nach oben gebracht haben und die wirklich wussten, worum es geht, aber sie haben diese Herausforderung nicht erkannt und haben sich manchmal auch gewehrt, dann waren sie natürlich schon etwas fortgeschrittenen Alters, sich gewehrt, neue Ideen umzusetzen. Bei Kameras zum Beispiel hat sowohl Leica wie auch Zeiss lange sich gewehrt, die Lichtmessung durch das Objektiv zu machen. Und bei den Japanern war das dann nach einer gewissen Zeit Standard. Und das war natürlich auch die richtige Technik. Und man hat dann alle möglichen Argumente herbeigeführt, warum das andere, wie es Zeiss und Leica machten, besser war. Aber das war natürlich sich selbst in die Tasche gelogen. Und wenn man diese Flexibilität nicht hat und das Management das nicht erkennt oder nicht gehört haben auf ihre Vertriebsleute aus Amerika, aus Südafrika, aus Australien, was gebraucht wird, ja, das war dann vielfach das Todesurteil.
Heute sind ja die Chinesen sehr am deutschen Mittelstand interessiert, wollen Geschäfte aufkaufen. Ja. Es geht ja zum Beispiel um diesen Roboterhersteller KUKA. Ja. Da ist ja sogar die Frau Merkel selber tätig geworden. Ja. Das ist etwas, womit die Chinesen sich schmücken wollen mit diesen Namen.
Ja, weil es in China, die haben natürlich im Moment ziemlich viel Kapital, was sie irgendwo versuchen anzulegen. Und sie haben relativ wenige eigene Marken. Und deshalb wollen sie sich Marken zulegen. Deutschland ist ja Weltmeister in den sogenannten Hidden Champions, also mittelständische Unternehmen, die kaum ein Mensch kennt, aber die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind. Und die sind vielfach in kleinen Orten irgendwo über ganz Deutschland verstreut und machen aber ein Geschäft weltweit. Und das ist die Stärke der deutschen Wirtschaft und der Industrie, dass es nicht auf wenige Großfirmen wie Siemens oder Mercedes-Benz Auto, sondern dass das in Deutschland relativ breit gestreut ist. Und man muss in Produktentwicklung und Marketing natürlich versuchen, flexibel zu sein. Ich glaube, da ist Deutschland mittlerweile ein bisschen besser geworden.